Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Virusvariante, Ukraine-Krieg und Klimakleber. Das sind drei von 3000 Wörtern, die es in die neue Ausgabe des Rechtschreibdudens geschafft haben. Andere Wörter fallen raus. Und eins ist diesmal zurückgekehrt, der Hacken-Porsche. Für die Jüngeren, das ist ein Einkaufstrolley zum Hinterherziehen. Morgen erscheint der neue Duden und wir untersuchen ihn gleich als Spiegel unserer Gesellschaft. Außerdem sind wir bei der ersten Sapmi-Triennale in Norwegen. Die präsentiert zeitgenössische Kunst der Samen. Und wir würdigen den Schriftsteller Arno Surminski zu seinem 90. Geburtstag.
Wir machen ein großes Fest, das haben wir immer gemacht. Bei runden Geburtstagen mieten wir hier in Hamburg ein Schiff und fahren auf der Elbe ein bisschen hin und her mit etwa 100 Personen. Und das ist dann Musik und Essen und Trinken und so weiter. Das wird also zu diesem Geburtstag stattfinden.
Alle 3 bis 5 Jahre wird der Duden aktualisiert, die Instanz, wenn es um die deutsche Sprache geht. Aktualisiert heißt mit Blick auf den neuen Rechtschreibduden, 3000 neue Wörter kommen dazu, hunderte alte Wörter wurden gestrichen. Doch bevor die auf dem Müllhaufen der Geschichte landen, hat die Süddeutsche Zeitung mit den ausgemusterten Wörtern diesen schönen Satz gebaut.
Wer darüber koldert, dass Bordürenkleid, Knaupelknochen und Saumsal ertötet wurden, wer sich bei Dampfradio Speckhals und Wellensalat defraudiert fühlt, den dürfte zusätzlich bedünken, dass neben dem UMTS-Handy auch Bildschirmlexikon und Haushaltungswesen baratiert wurden.
Das also ist Sprache von gestern. An diesem Dienstag erscheint der neue Rechtschreibduden, die 29. gedruckte Auflage. Was erfährt man in diesem Lexikon über den Wandel unserer Sprache und damit unserer Gesellschaft? Das möchte ich mit dem Sprachwissenschaftler Roland Kählbrand besprechen, Autor des Bestsellers Deutsch, eine Liebeserklärung. Guten Abend, Herr Kählbrand.
Guten Abend, Frau Bürger.
3000 neue Wörter seit der letzten Auflage 2020, das kommt mir sehr viel vor. Oder war das schon immer so und ist im Verhältnis zum Gesamten doch nicht so viel?
Wahrscheinlich ist der deutsche Wortschatz doch noch sehr viel stärker gewachsen, denn der Duden kann natürlich nur eine Auswahl der wirklich gebräuchlichsten und auch in den meisten Schichten oder Gegenstandsbereichen gebrauchten Wörter treffen und diese dann in sein Wörterbuch zusammenfassen. Insgesamt wächst das Deutsche wahrscheinlich noch um wesentlich größere Zahlen. Wenn Sie überlegen, dass wir wahrscheinlich einen Wortschatz von über 5 Millionen Wörtern überhaupt haben. Dieser Wortschatz ist gewachsen um etwa 1,5 Millionen in den letzten 100 Jahren. Also es ist ein riesiger Wortschatz, begünstigt durch unsere Lego-Sprache, ja, durch die Fähigkeit des Deutschen, sich seine Wörter ganz leicht zusammenzubauen oder auch Wörter vom Verb zum Substantiv umzuwandeln, wie zum Beispiel wandern, in das Wandern oder der Wanderer oder die Wanderung. Hm. Und daher sind diese 3000 Wörter jetzt erstmal sehr gebräuchliche Wörter oder relativ gebräuchliche Wörter, aber natürlich längst nicht alle, um die die Sprache inzwischen gewachsen sein dürfte.
Naja, und 5 Millionen stehen auch nicht im Duden, sondern gut 150.000 Stichworte.
Ja.
Lego-Sprache steht wahrscheinlich nicht im Duden, haben Sie gerade gesagt, auch ein
ja,
schönes Wort.
Ja, ein Begriff eines Amerikaners, der Deutsch gelernt hat, der einmal diesen Begriff erfunden hat. Und das ist sehr, sehr zutreffend, weil einfach das Deutsche tatsächlich, dass er sehr häufig unterschätzt wird oder gering geschätzt wird. Eigentlich ist das Deutsche im Bereich der Wortbildung eine geniale Sprache, weil es ist uns so leicht macht, die Wörter zusammenzubauen. Mm. Wie zum Beispiel mein Lieblingswort ist der Wertstoffhof.
Ja.
Der Wertstoffhof. Aber auch jetzt hier aus den neuen Wörtern natürlich, jetzt sagen wir mal der Bauchmensch, der Lieblingsmensch. Ja, das sind natürlich Kombinationen aus 2 Substantiven, die dem Deutschen sehr leicht fallen. Erzählkaffee jetzt aus einem Verb und einem Substantiv. Gedankenkarussell, auch das, ne, für Kopfkino. Wir haben nochmal wieder was Neues. Gedankenkarussell, sehr deutsch, ja. Wir machen uns ja ständig irgendwelche Sorgen. Aber die Sprache macht es uns eben auch leicht und gibt die Möglichkeit, dass man eben ständig ganz einfach Wörter zusammenbauen kann und eben damit ein neues Wort schaffen kann. Mhm. Deshalb hat es mich auch etwas gewundert, dass wir die Awareness in dem Duden haben. Denn ich meine, die Achtsamkeit halte ich für ein wesentlich prägnanteres und präziseres Wort als die Awareness.
Auf die Anglizismen komme ich natürlich gleich noch. Aber erstmal möchte ich Sie fragen, was für Themen, für Moden, für Lebenszusammenhänge sich in den neu aufgenommenen Wörtern spiegeln?
Die Wörter sind so wie wir, nicht? Die Wörter sind ein Spiegel unseres unseres Lebens, unserer Lebenseinstellung, unserer politischen Diskussionen, unserer privaten Entwicklungen. Und hier sieht man beispielsweise im Bereich des empfindsamen Lebensstils, so würde ich das mal nennen, ja, findet man eine ganze Reihe von neuen Wörtern, eben wie zum Beispiel die Triggerwarnung oder auch das Erzählcafé, das Gedankenkarussell. Dann natürlich auch so etwas wie die Baumbestattung, was sich jetzt mehr und mehr verbreitet als Üblichkeit des Stilvollen oder auch des besonders empfindsamen Bestattens. Dann solche Begriffe wie Ghosten oder Framen, also die aus dem englischen Bereich kommen, aber die eben mit der Art des Kontakts zwischen uns oder der Kontaktschwierigkeiten zwischen uns zu tun haben. Dann aber gibt es auch in dem Bereich der Ernährung, das scheint also den Deutschen extrem wichtig zu sein, also wir sind hier eine ganz erfindungsreiche Sprachgemeinschaft, beispielsweise mit dem Quetschi, das fand ich wirklich sehr, sehr lustig, also das ist die Trinktüte, ja, die man zusammenquetscht und dadurch also das Getränk zum Munde führt. Oder auch der Mocktail, das ist jetzt aus dem Englischen, aber Cocktail, Mocktail, also ein nicht-alkoholischer Cocktail. Nicht so appetitlich klingt der Fleischersatz, aber dann auch schon wieder fast schon cool, der Frugalist, also derjenige, der sich eben mit sehr reduzierten Speisen zufrieden gibt und ein Künstler des Verzichts ist. Ja. Interessant ist auch der Kontaktgrill, da muss ich tatsächlich auch erstmal nachgucken, was damit gemeint war. Also, dass man von zwei Seiten gewissermaßen das Fleisch grillen kann, daher Kontakt, ja. Das ist natürlich auch wirklich schon fast wieder makaber, ja.
Ja, die Duden-Redaktionsleiterin bringt diese Neuzugänge auf die Formel Krise, Krieg und eben auch Kochen.
Kochen, ja.
Regelmäßig gibt's Streit über die Aufnahme von immer mehr Anglizismen in den Rechtschreibduden. Würden Sie sagen, das nimmt weiterhin zu?
Also die Anglizismen machen schon einen ziemlich großen Teil, also für Fremdwörter im Deutschen aus, sind etwa 3%. Das ist gar nicht mal so wenig, wenn man mal an den gesamten Wortschatz denkt, so groß er ist. Häufig sind sie verzichtbar entbehrlich. Manchmal sind sie auch nicht ganz dasselbe wie das deutsche Wort. Ich finde zum Beispiel Ghosten jetzt nicht so schlimm. Geistern, herumgeistern ist schon besetzt, hat eine andere Bedeutung. Ghosten hat eine ganz spezielle Bedeutung. Also jemand antwortet ihnen einfach nicht. Sie schreiben eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht, sie bekommen nichts zurück. Das ist eben Ghosten. Und das gibt's ja häufig, dass Leute tatsächlich nicht antworten oder erst nach Tagen. Aber das muss irgendwie bezeichnet werden. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm und es ist dem Deutschen also auch als Verbform ja natürlich eingemeindet. Ja. Framen, ja, Rahmen, das könnte man auch mit Rahmen nennen im übertragenen Sinne. Das heißt ja, dass man einen politischen Sachverhalt durch bestimmte Sprachbilder eben auch schafft. Ja, das Boot ist voll oder solche Sprachbilder, die dann auch für bestimmte politische Absichten benutzt werden. Das nennt man ja Framen. Ja, das könnte man auch tatsächlich mit Rahmung und Rahmen bezeichnen. Dafür gäbe es auf jeden Fall eine deutsche Übersetzung. Ich würde dafür plädieren, immer erstmal zu schauen, ob wir so einen Anglizismus auch auf Deutsch übersetzen können. Und zum Beispiel ist Public Viewing ja eigentlich auf Deutsch die öffentliche Betrachtung einer aufgebahrten Leiche. Das ist ja eigentlich die Übersetzung, nicht? Und ich habe also bei vielen Lesungen in Schulen die Schüler gefragt, ihr habt 60 Sekunden Zeit, könnt ihr dieses Wort einmal versuchen, auf Deutsch ins Deutsche zu übertragen. Da kam sowas wie Rudelglotzen oder Freischauer oder so. Also es fiel ihnen überhaupt nicht schwer, dazu ein Wort zu finden. Mhm. Und da sind die Franzosen einfach wacher und sprachbewusster als wir Deutschen. Ich finde, wäre schon ganz gut. Wir würden manchmal einfach erstmal selber nachdenken, ob wir dazu ein passendes Wort erfinden können.
Ich habe eben gesagt, der Duden sei die Instanz, wenn es darum geht, wie wir schreiben und sprechen. Ist das eigentlich noch so oder haben die vielen Änderungen der vergangenen Jahre dazu geführt, dass es immer mehr Freistil gibt?
Naja, gut. Also im Duden steht natürlich schon das Empfehlungswerk des Rats für deutsche Rechtschreibung. Nicht? Wir haben ja einen solchen Rat, der eine fehlende, aber eigentlich auch verbindliche Funktion hat, der sich beispielsweise mit dem Genderdeutsch beschäftigt oder auch jetzt beschäftigt hat mit der Frage, soll es ein Komma vor dem erweiterten Infinitiv geben? Ja, das sind so Dinge, da kann man sagen, wen interessiert das? Das ist aber eigentlich sehr wichtig, weil die Kommasetzung unseren Sprachfluss organisiert in der Schriftsprache und zwar auf eine sehr vernünftige Weise.
Und soll es das Komma geben?
Auf jeden Fall. Und ich bin auch durchaus erfreut, dass dieses Komma vor dem Erweiterten, also er sagte, es sei notwendig, dies innerhalb weniger Tage zu tun. So, dies innerhalb weniger Tage zu tun ist ein erweiterter Infinitiv Und damit man den gut lesen und verstehen kann, ist dieses Komma sehr, sehr wichtig. Es war bisher freigestellt, jetzt wird es wieder verpflichtend gemacht. Und das halte ich für einen Fortschritt. Viele Lehrerinnen und Lehrer werden mir da sicherlich zustimmen.
Sie haben eben auch das Stichwort Gendern genannt. Schönes deutsches Wort. Wie verhält sich der neue Duden dazu?
Indem er darstellt, dass der Rat für deutsche Rechtschreibung eben festgestellt hat, dass solche Formen wie die KapitänInnen oder ReferentInnen, also der Genderstern, Unterstrich und Doppelpunkt, insgesamt nicht zur deutschen Rechtschreibung gehört und auch damit nicht von ihr gedeckt ist. Und dass insbesondere Formen, in denen das Maskulinum komplett verschwindet, wie bei KapitänInnen, da gibt es ja keine Kapitäne mehr, oder ReferentInnen, da gibt es keine Referenten mehr, dass diese Formen nicht gedeckt sind, sondern dass man Paarbezeichnungen verwenden kann oder eben auch das Gerundium, also die Studierenden oder die zu Fuß Gehenden. Also das ist im Fluss, aber der Duden hat ansonsten grundsätzlich auch immer die weibliche und die männliche Form für ein Substantiv, also Lehrer und Lehrerin.
Finden Sie den neuen Duden rundum schlüssig oder gibt es auch was zu kritisieren?
Oh, erstmal finde ich ihn interessant. Er liegt übrigens auch wirklich sehr gut in der Hand, muss man tatsächlich sagen, obwohl es, wie die Franzosen sagen, un pavé, also ein Wackerstein ist. Aber er liegt gut in der Hand, man kann gut darin blättern. Es ist ja auch sehr viel Information über die Art, wie man Texte heutzutage normiert. Ja, also es ist überhaupt ein großer Richtlinien- und Informationsteil, bevor überhaupt das Wörterbuch losgeht. Und ansonsten finde ich es mit den Empfehlungen gut gemacht. Es ist immer noch, scheint mir, das beste Wörterbuch. Es gibt natürlich auch das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, das jeder im Netz sich ansehen kann. Es ist auch ganz hervorragend mit historischen Ausführungen, mit Synonymen und natürlich was ganz anderes. Aber wenn man in der Rechtschreibung nicht sicher ist, wie schreibt man das, dann ist es gut, wenn man zum Duden greift. Das kann man nach wie vor einfach nur empfehlen. Es ist eine seriöse Redaktion mit Fachleuten, die das ja immerhin seit 1880 betreiben.
An diesem Dienstag erscheint der neue Rechtschreibduden unterm Dach des Cornelsen Verlags. Für Fazit hat der Sprachwissenschaftler Roland Kählbrand reingeschaut. Und sein Bestseller Deutsch, eine Liebeserklärung, ist im Piper Verlag erschienen. Herr Kählbrand, danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank, Frau Bürger.
Kurzfristige Sängerabsagen, Streit mit Dirigenten, ein möglicher Skandal um die Regie. Meist gibt's doch vor der Eröffnung der Bayreuther Festspiele ein Aufregerthema. In diesem Sommer blieb's im Vorfeld ruhig. Die Festspielpremiere von Tristan und Isolde hat zwar ziemlich schlechte Kritiken bekommen, aber ein Skandal oder eine Provokation war sie nicht. Und nun nähern sich langsam die Bayreuther Festspiele ihrem Finale und da gibt's nun doch noch Ärger. Eberhard Friedrich, der langjährige Chordirektor, hat überraschend gekündigt, obwohl er in der nächsten Saison pensioniert worden wäre, wenn das kein Zeichen sein soll. Die Hintergründe kann unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs einordnen. Herr Fuchs, hat Sie der Schritt von Eberhard Friedrich überrascht?
Ja und nein, er hat mich überrascht, weil das jetzt mitten in der Festspielsaison, er hat das offenbar während einer Pause des Parsival den Chormitgliedern gesagt, dass er kündigen wird, dann doch überraschend kommt. Man hörte aber hinter den Kulissen schon, dass er sehr unzufrieden war mit den Plänen, die da in Bayreuth jetzt vor der Tür stehen. Da geht es eben um eine große Reduktion des Chors, dass der Chor nicht mehr in voller Stärke den ganzen Festspielsommer dort beschäftigt wird. Und wer ein bisschen den Hintergrund von Eberhard Friedrich, der seit 1993 da aktiv ist und seit 2000 der Chef, gleichsam Chorleiter in Bayreuth ist. Wer ein bisschen ihn kennt, der weiß auch, dass er extrem skrupulös arbeitet und dass er eben wirklich die technische Perfektion haben möchte. Ich muss dazu aus eigenem Erfahren sagen, seit den vielen Jahren, seitdem ich in Bayreuth bin, habe ich ein einziges Mal erlebt, dass es für den Chor Buß gab. Und das war nur im Corona-Jahr, als die Chöre von einem Probenraum zugespielt wurden. Und da ist Friedrich buchstäblich fast in den Graben, in den Unsichtbaren gestürzt, vor Schreck. Aber das lag an der akustischen Ausgestaltung. Ansonsten ist der Chor in Bayreuth, wie das mal mein Kollege Michael Schrecknecht in der Opernwelt formuliert hat, eigentlich die sichere Bank schlechthin der Bayreuther Festspiele.
Der Festspielchor gilt als einer der besten Chöre wirklich der Welt. Festspielleiterin Katharina Wagner muss allerdings sparen und sie hatte ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sie nicht mehr alle Choristen, Choristinnen für die komplette Festspielzeit bezahlen will. Wo liegt jetzt genau das Problem?
Das liegt daran, dass zunächst mal es eigentlich auf der Hand liegt, dass man sagt, warum brauchen wir für die Stücke, die in Bayreuth laufen, diesen gigantischen Chor mit weit über 100 Mitwirkenden. In einem Jahr, wo die Meistersinger gespielt werden, das ist die aufwendigste Choroper, braucht man eben, das machen dann die Stadttheater irgendwie, einen Extrachor noch für die Festwiese. Den braucht man eigentlich nur dafür. Und angenommen, der läuft 3-4 Mal im Sommer in Bayreuth, dann beschäftigt man dort Kräfte, die ansonsten, salopp formuliert, durchaus mal die fränkische Umgebung genießen können und einfach Freizeit haben, die aber halt dort präsent sind und die man halt einen Tagessatz zahlen muss und auch die Unterkunft. Und die Frage ist eben, ob das unbedingt nötig ist, gerade wenn es einen Sommer gibt mit Stücken, die kleineren Chor brauchen oder auch mehrere Stücke, die gar keinen brauchen. Dagegen steht allerdings, und gerade wenn so jemand wie Eberhard Friedrich das intern auch schon seit längerem bemängelt hat, dass man einfach diesen besten oder einen der weltbesten Chöre tatsächlich nicht schaffen kann, indem man dann für bestimmte Opern einen Projektchor dazu engagiert, egal wie gut der ist. Ich habe vor einiger Zeit mal mit Katharina Wagner selber über diese Geschichte gesprochen und sie sagte, doch, das geht auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich dazu keine abschließende Meinung habe, aber es ist ein Pfund, dieser Chor wirklich. Und offensichtlich sieht Friedrich das so gefährdet, dass er jetzt ein Jahr vorher dann zurücktritt. Eine Anmerkung dazu noch übrigens, es ist nicht so 100% juristisch sicher nach meiner Recherche, ob er in den Ruhestand hätte gehen müssen nächstes Jahr. Also es wäre wohl auch sicherlich eine Möglichkeit gewesen, ihn eben in Anführungszeichen freiberuflich oder von Jahr zu Jahr noch weiter zu verpflichten. Und er ist so mit Leib und Magen und Herz und Stimme gleichsam Wagnerianer, denke ich, dass er das vermutlich auch gemacht hätte.
Er war selbst nicht zu sprechen heute?
Ich habe das versucht. Also das ist tatsächlich eher, glaube ich, ein technisches Problem. Ich hatte eine Nummer, die aber unter der ich niemand erreicht habe. Und es war also bei diversen Intendanten, bei denen ich telefoniert habe, habe ich auch keine Nummer von ihm gefunden. Also ich würde das eher auf meine Kappe nehmen oder vielleicht hat er das Handy gewechselt. Ich konnte aber zumindest ein bisschen herumtelefonieren, was den Chor betrifft. Und da muss man schon sagen, er ist nicht ganz unumstritten. Er ist eine sehr autoritär auftretende Persönlichkeit. Es sind nicht alle totale Fans von ihm. Er ist sehr strikt und abrupt. Ich hörte auch von einem relativ scharfen Umgangston, nicht im Sinne einer Übergriffigkeit, auch nicht jetzt, was die Wortwahl betrifft, aber so ganz einfach scheint das nicht gewesen zu sein. Nun gut, das gibt es in vielen Ensembles, Chören, Orchestern natürlich, dass nicht alle Fans sind. Ein kleines Zeichen am Rande vielleicht noch, das etwas merkwürdig war schon in diesem Sommer. Es wird zu Beginn der Festspiele am Grab von Richard Wagner immer gesungen. Das sind dann Mitglieder des Festspielchors. Und zum ersten Mal hat Eberhard Friedrich dort nur ein Lied von Bruckner singen lassen und nicht von Wagner. Das war gleichsam wirklich für die Wagnerianer ist das heilig, dass dort Wagner natürlich am Grabe gesungen wird. Da konnte man schon ungefähr ahnen, das ist so ein kleines Zeichen, dass er einfach sehr unzufrieden ist mit diesen Sparplänen. Wozu ich übrigens sagen muss, wenn es wirklich darum geht, das sind nicht so gigantische Kosten, ist mir unbegreiflich, warum wirklich das einzige Festival, bei dem sich dann auch Politik und Prominenz treffen in Deutschland, warum da nicht irgendwie der Freistaat und auch im Grunde genommen Berlin den Teil dazugeben kann, damit man eben dann diesen Chor vielleicht doch den ganzen Sommer beschäftigen kann. Also das sind in Anführungszeichen, wie das ein berühmter Banker mal sagte, eigentlich Peanuts, um jetzt so ein Theater zu haben und vielleicht eben diesen Klangkörper, diesen Chor tatsächlich zu gefährden.
Abgang mit Knall. Der langjährige Bayreuther Chorleiter Eberhard Friedrich kündigt kurz vor der Rente. Die Hintergründe beleuchtete Jörn Florian Fuchs für Fazit. Vielen Dank.
Gerne.
Sápmi, das Land der Samen, erstreckt sich über den Norden von Norwegen, Schweden und Finnland bis hin zur Kola-Halbinsel in Russland. Im Rahmen des Programms der norwegischen Kulturhauptstadt Europas Bodø hat dort am Wochenende die erste Ausgabe der Sápmi-Triennale eröffnet. In einem Open-Call-Verfahren hat die Jury die Künstlerinnen und Künstler ausgesucht. Simone Reber berichtet aus dem hohen Norden über zeitgenössische Kunst der Samen.
Rentierfelle, weiche Lederkissen, Bücher in improvisierten Holzregalen. Der Raum von Joanango lädt zum Abhängen ein und kann jederzeit wieder zusammengepackt werden. Der Dokumentarkünstler bezieht sich mit seiner provisorischen Architektur auf die Zelte der Rentierzüchter und übersetzt sie in einen modernen Raum. Der Kurator Christopher Dolmen möchte, dass sich Künstlerinnen und Künstler aus allen Regionen Sápmis angesprochen fühlen.
Es geht darum, eine Offenheit herzustellen, um alle samischen Künstler willkommen zu heißen. Damit sie das Gefühl haben, okay, wir werden einbezogen, das ist etwas für uns. Denn manchmal haben die samischen Künstler das Gefühl, nicht in die Ausschreibung zu passen.
An der Stirnseite des Ausstellungsraums hängt ein Gemälde von Ottmar Rakac-Sivertsen. Die Leinwand wirkt schwer vom Farbauftrag. Der Maler nimmt Bezug auf den Lestadianismus, einer strengen Form des Protestantismus, die in Sapmi weite Verbreitung fand und die Religion der Samen verdrängte.
Ich denke, er hat auch mit seinen Fingerspitzen gemalt und er ist ein bisschen legendarisch in Sapmi. Für mich war das zum ersten Mal, weil andere Künstlerinnen und Handwerkerinnen hier, Doyar, die sind junge und wir sehen die ersten Schritte.
Sagt Maria Lind, die Direktorin des Kinn Museum of Contemporary Art, gehörte zur Jury. Gegenüber dem düsteren Ölgemälde sind die lebensfrohen Entwürfe von Retta Tonensis zu sehen. Sie hat für die Sami Pride-Umzüge die traditionellen Fransen an den Schultertüchern der Frauen in knallblaue Epauletten verwandelt.
In our society we have the traditional clothes and they are very binary.
In unserer Gesellschaft haben wir die traditionelle Kleidung. Sie ist sehr binär für Männer oder für Frauen. Es ist Teil der aktuellen Diskussion, dass wir auch für Samen etwas kreieren wollen, das ihr nicht von vornherein als Männer oder als Frauen festlegt. Auch wenn ich selbst nicht sexuelle Minoritäten repräsentiere.
Der Aufenthalt in Bude ist für die deutsche Besucherin mit Scham verbunden. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Innenstadt komplett zerstört. Die deutschen Truppen hinterließen bei ihrem Abzug verbrannte Erde. Die Sängerin Elisabeth Miswar hat mit ihrer Nichte Ragnar eine Website ins Leben gerufen, um die Historie zu erzählen. Elisabeth Miswar hat klassischen Gesang in Wien studiert. Ihre Mutter ist Samin und wurde von den Deutschen vertrieben. Ich bin 100% Norwegerin und 100% Samin, sagt Elisabeth Miswar selbstbewusst. Als sie aber auf Sami Anger, den Zorn der Samen, zu sprechen kommt, treten ihr Tränen in die Augen.
Because it is so much tough feelings.
Es gibt so viele schwere Gefühle. Ich war so zornig und so traurig, weil wir unsere Kultur, unsere Sprache verloren haben. Es wurde nicht geschätzt. Und der norwegische Staat wollte die Assimilation. Noch jetzt können viele Leute nicht darüber reden, nicht einmal ich.
Zurück in Berlin. Während in Bude eine junge Generation von Künstlerinnen und Künstlern nach ihrer samischen Identität sucht, wird am Museum Europäischer Kulturen gerade die Sammlung mit rund 1700 samischen Artefakten erforscht. Sie entstand Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und hat den Krieg überstanden. Lange lagerten die Objekte im Keller. Niemand kannte ihre wirkliche Bedeutung.
Ich wusste zum Beispiel nicht, dass unsere Rentiergeweihe nicht einfach nur Geweihe sind, sondern Opfergaben waren.
Sagt Elisabeth Tietmeier, die Direktorin des MEK. In einem wunderschönen öffentlichen Schauraum arbeitet die samische Wissenschaftlerin Eva-Christina Nelander jetzt die Geschichte der Objekte auf. Die Rentiergeweihe stammen von heiligen Orten der Samen.
It's a very fine gift.
Das ist eine ganz besondere Opfergabe. Es geht darum, etwas an die Natur zurückzugeben. Den Fisch, den man vom See bekommen hat, oder das Wild, das man von den Bergen erhielt. Alles dreht sich um diese Zwiesprache zwischen den Menschen und ihrer Umgebung.
Wenn man in Bude die Suche der jungen Künstlergeneration nach ihrer kulturellen Identität beobachtet, hat man unmittelbar den Eindruck, dass die exquisiten Artefakte der Berliner Sammlung nach Sapmi gehören.
Die erste Sapmi-Triennale wurde im norwegischen Bude eröffnet und Simone Reber war für Fazit dabei. Im nächsten Jahr wird die Ausstellung dann weiterreisen nach Finnland und Schweden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jädecke.
Die US-amerikanische TV-Größe Phil Donahue ist tot. Der Talkmaster und Wegbereiter zahlreicher moderner Fernsehformate starb mit 88 Jahren in New York im Kreise seiner Familie. Donahue wurde in den 60er Jahren als Talkmaster bekannt. Seine nach ihm benannte TV-Show lief von 1967 bis 1996. Über viele Jahre war die Sendung ein Quotenhit, unter anderem wegen der Einbeziehung des Publikums. Für spätere Moderatoren wie Jerry Springer oder Oprah Winfrey war Phil Donahue Vorbild und Wegbereiter. Martin Ganselmeier.
Wo früher nur Gameshows und leichte Berieselung für Hausfrauen liefen, diskutierte Phil Donahue kontroverse Themen mit seinen Gästen und den Zuschauern. Dabei bezog Phil Donahue immer das Publikum im Studio und an den Bildschirmen mit ein, denn sie stellen oft die besseren Fragen als ich, war Donahue überzeugt. Phil Donahue hat das US-Fernsehen demokratisiert und für kontroverse Themen geöffnet. Als einer der ersten thematisierte er in seiner Sendung die Anfang der 80er Jahre noch unbekannte Krankheit AIDS oder auch Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche.
Das historische Stadtzentrum von Görlitz ist immer wieder beliebte Location für Filmdrehs. The Grand Budapest Hotel und auch Teile von Inglourious Basterds sind dort entstanden. Jetzt soll die in Görlitz ansässige Sächsische Filmakademie gestärkt werden, um die filmberufliche Ausbildung in Mitteldeutschland zu verbessern und dem regionalen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu ist die seit 2021 an der Hochschule Zittau-Görlitz angesiedelte Filmakademie in eine GmbH umgewandelt worden, wie die Stadtverwaltung Görlitz anlässlich der Neugründung mitteilte. Die Sächsische Filmakademie hat drei Gesellschafter: den Verband Deutscher Produzenten, die Hochschule Zittau-Görlitz und die Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH. Auch der bundesweite Produzentenverband engagiert sich, wie es hieß. An der schottischen Küste, in Australien, aber auch an der Nordsee sind verirrte Wale gestrandet. Doch jetzt hat auch die größte Schweizer Stadt einen 15 Meter langen Pottwal, der am Ufer des Zürichsees liegt. Doch dabei handelt es sich um eine Kunstaktion. Im Rahmen des Festivals Zürcher Theaterspektakel mit zeitgenössischen Formen der darstellenden Künste sollen Besucher und Anwohner wachgerüttelt werden. Die künstlerische Auseinandersetzung mit ökologischen Fragen ist ein Schwerpunkt des Festivals, das noch bis zum 1. September stattfindet. Der täuschend echt aussehende Walkadaver bleibt allerdings nur drei Tage vor Ort. Das Modell hat das belgische Captain Boomer Kollektiv geschaffen, das den Wal bereits in anderen Städten präsentiert hat, darunter Paris, London und Madrid.
Seit sich Venezuelas Präsident Maduro Ende Juli erneut zum Wahlsieger erklärt hat, befindet sich das Land in Aufruhr. Die Opposition hat die Abstimmung überprüfen lassen und danach hätte ihr Kandidat haushoch gewonnen haben müssen. Inzwischen verlangen zahlreiche Staaten in Lateinamerika und Europa, auch die USA, eine unabhängige Überprüfung. Die Opposition sieht sich unterstützt. Am vergangenen Wochenende hat sie erneut zu Demonstrationen aufgerufen. Und wie geht's der Kulturszene im Land? Das hat Peter B. Schumann recherchiert.
Erneut hat die Mehrheit der venezolanischen Bevölkerung dem korrupten und autoritären Regime Maduro ihre tiefe Ablehnung manifestiert. Und zwar so massiv wie noch nie seit den Wahlen. In dieser durch die brutale Repressionsmaschinerie aufgeheizten Situation erstarb die venezolanische Kultur. Sie beschränkt sich sowieso weitgehend auf private Initiativen, seit Präsident Chavez sie in den 2000er Jahren gespalten hat, indem er allen Kultureinrichtungen, die nicht seiner Ideologie folgen wollten, die Förderung entzog. Und das waren die meisten. Die Kulturschaffenden machten sich unabhängig von dem immer autoritärer werdenden Regime. Doch sie durften damals wie heute den Bogen nicht überspannen und sich politisch einmischen, wenn sie von der Geheimpolizei verschont werden wollten. Deshalb gibt es zum Beispiel im Trasnocho Cultural, dem bedeutendsten der privaten Kulturzentren, eine klare Regelung. Die Solveig Hoogesteen beschreibt seine langjährige Leiterin.
Trasnocho Cultural ist in einer Gemeinde, die heißt Baruta. Und viele Politiker der Opposition denken, sie können Trasnocho benutzen für politische Arbeit und wir akzeptieren das nicht. Wir können über Menschenrechte sprechen, wir können politische Analysen machen, aber Parteipolitik oder Realpolitik ist in unserem Zentrum nicht erlaubt und darauf bestehen wir. Und das hat uns bislang geschützt.
Zwei Wochen lang blieb auch das Trasnocho geschlossen, wie viele privaten Galerien, Theater und selbst die großen Kinoketten. Zahlreiche Musikveranstaltungen und Festivals wurden verschoben und erst allmählich kehrt das kulturelle Leben zurück. Was erwartet das Publikum überhaupt von der Kultur in der permanenten Krisensituation, in der Venezuela seit langem lebt? Jaime Bello León, Direktor für Kommunikation der katholischen Privatuniversität Andrés Bello.
Die Leute hoffen auf ein Wiederaufleben der Kultur. Sie sind süchtig nach Kultur, nach so vielen Schließungen durch die Pandemie und durch die ständigen Stromsperren. Sie sehnen sich nach der Musik, und zwar im weitesten Sinn, von der populären bis zur klassischen Musik. Aber von den 5 symphonischen Orchestern, die wir hatten, sind nur noch 2 übrig geblieben, und die können sich nur mühsam aufrechthalten. Denn viele Musiker sind ausgewandert und internationale Gäste können wir uns nicht mehr leisten. Leider erreichen die beiden Orchester die hohe Qualität, die sie einmal hatten, schon lange nicht mehr.
In einem Land, in dem die Medien weitgehend gleichgeschaltet sind und sich allenfalls im Internet kritische Webportale finden, ist jede Form unabhängiger kultureller Äußerung bereits ein Akt des Widerstands. Aber die Kulturschaffenden lassen sich auch nicht ins Unverbindliche abdrängen, wie Jaime Bello León zeigt.
Die bildenden Künstlerinnen und Künstler greifen Probleme unserer politischen Situation auf oder auch unserer Identität, die sich aus der Emigration, der Zerrissenheit der Familien ergeben. Denn mehr als 8 Millionen haben das ölreiche Land verlassen. Es ist auch erstaunlich, in welch großer Klarheit und Tiefe die Realität in der venezolanischen Dichtung dargestellt wird. Sie ist gegenwärtig wohl eine der besten Venezuelas.
Das System der Chavez und Maduros hat es dagegen fertiggebracht, dass selbst in den großen Museen, den Leuchttürmen der venezolanischen Kultur, das Licht so gut wie erloschen ist.
Sie werden nicht mehr ausreichend finanziert. Viele Fachleute wurden entlassen. Lange Zeit wurden sie nicht klimatisiert, mit verheerenden Folgen für die Archive, ohne ausreichende Beleuchtung in den Ausstellungsräumen, ohne das nötige technische Personal und oft ohne Bewachung. Auch gibt es so gut wie keine Spezialisten mehr in den Direktionen. Die großen Museen sind nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Doch die Manifestationen der letzten Wochen und Monate haben eine tiefgreifende Veränderung in der politischen Landschaft Venezuelas sichtbar gemacht. Mit Maria Corina Machado hat zum ersten Mal eine Frau die Spitze der Opposition übernommen und eine große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich vereint. Noch einmal Jaime Bello León.
Die Leute haben sie gewählt, denn sie sind der Rhetorik der falschen Versprechungen in den letzten 25 Jahren müde. Sie wollen endlich Veränderung und Freiheit. Deshalb bin ich optimistisch. Ich glaube nicht, dass sich die venezolanische Gesellschaft noch einmal täuschen lässt.
In Venezuela leidet die Kultur nicht nur unter Präsident Maduro. An diesem Dienstag feiert der Schriftsteller Arno Surminski seinen 90. Geburtstag. Die einen bekommen bei seinem Namen leuchtende Augen, die anderen fragen, wer ist dieser Autor? Auf jeden Fall ist er ein zu Unrecht Übersehener, einer, der entdeckt werden sollte. Surminskis Lebensthema ist die Vertreibung seiner Familie aus Ostpreußen. Im Dezember 1945 musste er sich als 11-Jähriger auf die Flucht begeben. Er kam als Waisenkind nach Schleswig-Holstein. Seine Kindheitserinnerungen hat er in vielen Romanen und Erzählungen aufgegriffen und auch in seinem neuen Roman Von den Wäldern geht es um die Folgen von Krieg und Vertreibung. Über 30 Bücher gibt es von Arno Surminski, aber eine Autobiografie, die hat er noch nicht geschrieben.
Biografie schreiben, das wird bei mir problematisch, weil ich viele Sachen schon verarbeitet habe in den Büchern und ich nicht mehr wüsste nachher, war das real so oder hast du da irgendetwas hinzuerfunden und so weiter. Also es wäre mir zu unsicher, eine Biografie zu schreiben.
Arno Surminski. Wir wollen ihn zu seinem 90. Geburtstag würdigen und dafür ist Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion im Studio. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie haben Arno Surminski Ende der 1980er Jahre für sich entdeckt. Warum hat er Sie interessiert?
Ja, das war genau die Zeit, in der ich mich sehr intensiv auch mit der Geschichte meiner eigenen Familie auseinandergesetzt habe. Meine Mutter ist geflüchtet, mein Vater ist geflüchtet, mein Großvater ist im Krieg gefallen und meine Großmutter lebte damals noch und wir haben uns wahnsinnig viel über dieses Thema und über diesen Krieg und was er mit uns und unserer Gesellschaft gemacht hat, unterhalten. Und so stieß ich dann auf Arno Sominski und las eben damals sein berühmtestes Werk zunächst. Und das hat mich damals wirklich zutiefst beeindruckt. Und hinzu kam, ich bin genau 1991 nach Masuren gefahren. Und das ist ja genau die Ecke, wo er gelebt hat und die er da in seinen Büchern immer wieder beschreibt. Und er beschreibt das so unglaublich schön. Und ich kann nur unterschreiben, dass es wirklich so schön ist, wie er es da beschreibt, in meinen Erfahrungen, die ich eben bei der Fahrradtour gemacht habe, die wir damals eben durch Masuren gemacht haben.
Sie haben gerade angesprochen, sein berühmtestes Buch 1974 erschienen, vor 50 Jahren. Das hat ihn bekannt gemacht, Jo Keenen oder Wie lange fährt man von Ostpreußen nach Deutschland. Es war ein Riesenerfolg, 1987 vom ZDF als Dreiteiler verfilmt. Was ist das für eine Geschichte?
Im Grunde ist das die Geschichte von ihm und diese wirklich stiftende Geschichte seiner Literatur, wie er eben als kleiner Junge ganz allein auf sich gestellt nach Schleswig-Holstein gekommen ist. Also in dem Roman wird erzählt die Geschichte von einem Hermann Stiputat, der ist geboren 1934 und der wächst eben in diesem Jokenen auf und langsam beobachtet er, wie sich die Zeiten verändern, wie die Hände der Nazis bis in das ferne Ostpreußen greifen und schließlich kommen die Russen und die Eltern werden deportiert. Der kleine Stepotat bleibt allein zurück und flüchtet allein in Richtung Westen. Und diese Geschichte ist ja im Prinzip seine eigene.
Welches seiner Bücher hat Sie über die Jahrzehnte noch besonders beeindruckt?
Ja, also da gab es noch ein Buch, das hieß Polninken oder eine deutsche Liebe. Das ist auch eins von seinen eher frühen Büchern, in den 80ern, glaube ich, entstanden. Und das erzählt die Geschichte mal wieder von einem jungen Mann aus Lübeck, der nach Ostpreußen geht, um da auf den Spuren seiner Eltern unterwegs zu sein. Und sein Vorfahr war Straßenwärter dort. Und er trifft bei der Gelegenheit eine junge Frau, die ebenfalls auf den Spuren ihrer Familie unterwegs ist, aber eben aus einem Gutshaus kam. Aber die kommt aus der DDR damals. Und das hat mich damals wahnsinnig beeindruckt. Zum einen eben diese Spurensuche von diesen beiden Menschen, aber auch der Konflikt, der daraus entstanden ist, dass sich da zwei ineinander verliebt haben, die aber eben diese Mauer nicht überwinden konnten. Und das war eben ein anderes Thema, das auch in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, weil ich direkt an der Zonengrenze aufgewachsen bin und wahrscheinlich uns sowieso ja alle sehr beschäftigt hat. Also dieser Roman ist mir auch noch sehr, sehr stark in meinem Gedächtnis verhaftet.
Mhm. Arno Sominski wird häufig neben Siegfried Lenz als der Schriftsteller aus Ostpreußen bezeichnet. Aber wie bei Lenz gab es keinen Anflug von Revanchismus, oder?
Nee, überhaupt nicht. Er wird auch gar nicht müde, das zu betonen, weil ihm das immer wieder auch mal unterstellt wird, dass er eben so ja einer von den Vertriebenen halt ist. Und damals war das ja auch noch mal ein viel größeres Thema, auch in den 80ern, diese Vertriebenenverbände. Da war er ganz anders aufgestellt und er hat auch tatsächlich für sich auch immer gesagt, ich habe eine neue Heimat gefunden und das ist halt jetzt Hamburg. Nein, im Gegenteil, er erzählt komplett unideologisch, sehr beobachtend, sehr, sehr feinfühlig. Und das macht, glaube ich, wirklich die große Qualität dieser Romane aus. Und darum würde ich auch sagen, auch junge Leute sollten den heute noch lesen, weil er so viel über diese Situation erzählt, die ja auch für uns immer noch relevant ist. Also das Trauma hört ja nicht auf des Zweiten Weltkrieges. Und wir sind ja nun heute auch wieder umgeben von neuen Kriegen. Und da erlernt man, was das mit Menschen macht, aus diesen Büchern.
Mit seinen 90 Jahren ist Arno Sominski ja eben immer noch ein sehr wacher Beobachter der Weltlage. Das zeigen wohl auch seine Erzählungen gegen den Krieg, die in diesem Frühjahr erschienen sind.
Genau, Als die Stadt brannte, heißt dieses Buch. Erzählungen gegen den Krieg ist die Unterüberschrift. Und das sind so ganz kleine, zum Teil fast bisschen lakonische Geschichten, die mich sehr, sehr berührt haben, muss ich sagen. Und er selber sagt, er hat diese Geschichten geschrieben angesichts des Ukraine-Krieges. Und vielleicht lese ich mal so eine ganz kleine Passage aus der Titelgeschichte, Als die Stadt brannte, das Ende davon, um einfach zu bebildern, wie diese Erzählungen klingen. Nach Mitternacht flogen die Bombenflugzeuge nach Hause. Eine sonderbare Stille lag über der Stadt. Sie holen neue Bomben, sagte der alte Mann. Sie warteten auf die Sonne und den Morgen, die den Rauch vertreiben und die Feuer löschen sollten. »Ich werde zur Elbe laufen«, sagte der alte Mann. »Am Fluss bin ich sicher, weil Wasser nicht brennen kann.« »Nimm uns mit«, rief die Mutter. Das Kind war eingeschlafen. Sie nahm es auf den Arm und ging mit dem alten Mann vor die Tür. »Wenn du aufwachst, ist schon Frühling«, flüsterte die Mutter. Das ist so ein kleiner Ausschnitt, nur das Ende von eben dieser ersten Geschichte. Und in diesem Ton sind all diese Geschichten geschrieben.
Stefanie von Oppen über den Schriftsteller Arno Sominski. An diesem Dienstag feiert er seinen 90. Geburtstag und wir sind mit ihm eine Stunde lang im Gespräch. Dienstag um 9.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur und danach jederzeit zu hören in der Deutschlandfunk-App. Stefanie von Oppen, besten Dank. Und jetzt schaut Hans von Trotter in die gedruckten Feuilletons vom Dienstag, dem 20. August.
Im aktuellen Feuilleton wird im großen Stil erklärt. In der Süddeutschen erklärt der Politologe Hans W. Maul ein Phänomen, das er den neuen Orientalismus nennt. Die Israelis, die Palästinenser und der Nahe Osten, viele Beschreibungen und Analysen, die sich der Region zwischen Mittelmeer und Jordan widmen, kommen ziemlich pauschal daher, stellt er fest. Und für jedes palästinensische Opfer sind zwei Personen ursächlich. Der israelische Soldat, der im Auftrag seines Staates und seiner Regierung handelt, und der Funktionär der Hamas, der vorgibt, im Namen und im Interesse des palästinensischen Volkes zu handeln, der jedoch faktisch die Palästinenser für seine Zwecke der israelischen Militärmacht aussetzt und sie so zynisch instrumentalisiert. Die Wurzeln dieser neuen Spielart des Orientalismus liegen Mauls Analyse nach in einer Fokussierung auf kollektive Identität und Identitätspolitik. Sie begünstigt stereotype Wahrnehmungen und Vorurteile und verdrängt die Ausrichtung der Politik an individueller Würde und individuellen Rechten. Dass die Sympathien für die Palästinenser einhergehen mit einer neuen Welle des Antisemitismus, kann deshalb nicht überraschen, meint er. Der Antisemitismus ist die andere Seite des orientalistischen Wahrnehmungsschemas und der mit ihr verkoppelten Identitätspolitik. In der FAZ erklärt ausgerechnet Ex-Google-Vorstand Eric Schmidt, wie man mit KI umgehen soll. Nina Rehfeld zitiert, was Schmidt auf einer Veranstaltung der Stanford-Universität dazu meinte, frei nach dem Motto der Computerpionierin Grace Hopper, die in den frühen 80er Jahren zu College-Studenten gesagt haben soll, vergesst nicht, dass es viel einfacher ist, um Vergebung zu bitten, als Erlaubnis zu kriegen. In dieser Welt der Computer sei es das Beste, Dinge einfach zu tun. Schmidt hat, so Nina Rehfeld, in Stanford geradezu dazu aufgerufen, das Urheberrecht zugunsten des Erfolgs beim Gründen eines Start-ups zu ignorieren, weil künstliche Intelligenz es immer leichter mache, geistiges Eigentum zu stehlen und man im Erfolgsfall mit den gescheffelten Milliarden hochkarätige Anwälte bezahlen könne, die sich mit Urheberrechtsklagen beschäftigen. Nina Rehfeld zitiert die Washington Post, die ein System befürchtet, in dem Informationen nur noch von einer Handvoll riesiger Konzerne erstellt werden. So will man die Welt eigentlich gar nicht erklärt bekommen. Schauen wir auf die hinteren Seiten der Feuilletons. Da bekommen die, die es noch nicht wissen, von Bernhard Heckler erklärt, was es mit dem TikTok-Trend Raw-Dogging auf sich hat. Raw-Dogging, lesen wir, bedeutet, wie es sich für den neuen Puritanismus in sozialen Medien gehört, nicht mehr Sex ohne Kondom, sondern es bezeichnet die Vermeidung aller technischen Möglichkeiten zur Zerstreuung über einen für heutige Maßstäbe sehr langen Zeitraum. Zum Beispiel einen Langstreckenflug pur und roh absolvieren. Keine Filme, keine Kopfhörer, kein Essen, kein Tomatensaft, kein Schaumstoff-Accessoire. Menschen, auffällig häufig XY-chromosomal, wie es heißt, lassen sich dabei filmen. Kulturkritische Essays polarisieren mit ihren Interpretationen zwischen toxisch-männlicher Pervertierung von Askese einerseits und Achtsamkeitssatire/subtile Zeitgeistkritik andererseits. Die trendige Gemengelage, resümiert Bernhard Heckler, bettelt geradezu um kulturpessimistische Polemiken in den Feuilletons. Er aber findet in seinem Feuilleton, der Raw-Dogger ist immer auch Mensch. Wahrscheinlich hat er sich 5 Minuten nach Abdrehen seines Videos erst einen Tomatensaft, dann eine saftige Hühnerbrust und am Schluss noch einen Marvel-Blockbuster reingefahren. Er ist viel mehr als eine kleine virale Videolüge. Man muss ihn lieb haben und für ihn hoffen, dass es bequem hat, mit seinem Nackenkissen und den Rest des in Wahrheit nur 3 Stunden dauernden Flugs friedlich verschläft. Was bedeuten würde, dass wir uns gerade einen Trend haben erklären lassen, der auch dann keinerlei Sinn hätte, wenn es ihn gäbe, den es aber nicht gibt, weil wenn nur gelogen. Warum mir das jetzt einer erklärt hat, das muss mir mal jemand erklären.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.